Einen schönen guten Morgen zusammen bei der heutigen Betrachtung, die heißt 40 Tage in der Wüste. Ich bitte euch, die Bibel aufzuschlagen bei Matthäus Kapitel 4, ab Vers 1. Also Matthäus 4, Vers 1. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn den Teufel mit auf einem sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und spricht zu ihm: Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm: Weiche, Satan! Denn es steht geschrieben, du sollst den Herr, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Ich fand sehr interessant, dass das ganze Geschehen in der Wüste passiert ist. Gut, mit den kleinen Exkursen, die Zinne des Tempels und auf einem hohen Berg, aber im Prinzip das Ganze war in der Wüste. War jemand von euch oder von Ihnen in der Wüste? In einer echten Wüste? War jemand? Da war jemand? Wie ist in der Wüste? Ist alles sehr so schattig und schön? Sehr heiß. Welche Temperaturen herrschen da? So 50, 60 Grad sogar. Ja? Es kann vielleicht so ein bisschen tiefer sein. War jemand in der Wüste in seinem Leben? Geistlich in der Wüste? Kommt schon oft vor. Ich hatte heute in der Früh eine interessante Erfahrung gemacht und ich habe mich wie in der Wüste gefühlt. Ich hatte nur aus Neugierde geschaut in der Pause, wer hält heute die Predigt? Immer interessant, interessiert zu wissen. Und dann am Anfang habe ich gedacht, das ist ein Fehler oder so. Das war mein Name da geschrieben. Oh, das ist aber eine sehr gute Überraschung. Ich habe berechnet, wie viel Zeit brauche ich, um einfach so die vorbereiteten Skripte von zu Hause abzuholen. Oh, dann, vielleicht klappt es ganz gut. Viel PS, klappt es irgendwie. Aber gerade, wo die viel PS drauf sind, passiert was anderes. Und zwar fährt dann vor mir ein sehr guter Herr, so mit einem kleinen Fahrzeug 20 Kilometer unter dem Tempolimit. Ganz, ganz langsam und kontinuierliche Linie, Überholverbot. Muss man die Geduld einfach so versuchen. Und das war eine ganz gute Erfahrung, muss ich sagen. Weiterhin, bei der Rückfahrt, war ein weiterer Fahrer von mir und jemand mit einem dicken Traktor wollte mit dem Anhänger in die Straße fahren und Manöver machen. Das gibt's doch nicht. Das dauert vielleicht 5 Minuten mehr. Im letzten Augenblick fuhr er zurück und dann konnte ich weiterfahren. Bei der letzten Ampel waren 3 Autos vor mir und bei dem grünen Licht hat der erste Fahrer nicht bemerkt, dass es grün war und hat noch ein bisschen gewartet. Ist das nicht interessant? Vielleicht nicht 40 Minuten, aber ein paar Minuten in der Wüste. Und immer führt uns Gott in der Wüste nicht ohne Absicht. Nicht ohne Absicht, dass etwas Gutes für uns passiert. Jesus war auch in der Wüste. Und ich habe mich gefragt, jetzt bei dem ersten Vers, Matthäus 4, Vers 1, haben wir gerade gelesen, ich lese nochmal kurz den ersten Vers. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wurde. Und jetzt habe ich mich, als ich das Ganze gelesen habe, vielleicht zum ersten Mal oder ganz am Anfang, warum hat Gott Jesus nicht in die Natur geführt? Irgendwo in den Wald, so eine Wiese mit Vogelgezwitscher. Warum in die Wüste? Und wir wissen schon, Jesus war vielmal in der Natur, hat da die ganze Nacht gebetet durch und so. Er mochte einfach in die Natur zu gehen. Er wollte in der Natur sein, das war seine Schöpfung. Aber diesmal für die Versuchung führt ihn den Geist in die Wüste. Der Geist führt ihn in die Wüste. Und wir müssen uns fragen, warum dann? Hat sich jemand die Frage gestellt, warum ist diese Wüste nötig, zur Prüfung des Glaubens? Und, also ganz klassisch, in der Wüste gibt es nicht so um die Ecke so die Aldi-Niederlassung, die Filiale. Da kann man als Essen sich nichts besorgen. Und natürlich war auch ein Ziel der Versuchung das Fasten. Warum diese Prüfung? Warum führt uns Gott durch diese Prüfungen? Und wir wissen schon, viele von uns hatten im Leben wahrscheinlich Prüfungen gehabt. Also ich hatte selber eine Aufnahmeprüfung zur Uni oder zum Gymnasium, war damals in Rumänien. Und es gibt eine Prüfung. Geht man zur Prüfung so voller Vertrauen in der Regel? Wer geht voller Vertrauen in der Prüfung? Nicht mal die Lehrer. Ja, also geschweige die Kinder oder die Schüler. Man denkt, was passiert, wenn ich was, ja, ein Thema bekomme, wo ich gar keine Ahnung, wie ich zu lösen habe. Eine Prüfung ist etwas, was mit Verunsicherung zu tun hat. Und man muss dazu sagen, auch der Stoff, was bei einer Prüfung, die Übungen, die man bekommt, die sind angemessen an dem, sagen wir mal so, Niveau, was eigentlich erfüllt werden muss von dem Kandidat. Keiner geht zu einer Aufnahmeprüfung an die Uni und bekommt arithmetische Übungen, so 1 plus 5 gleich und so. Ja? Da sind komplexere Probleme. Und deshalb, man denkt, schaffe ich oder schaffe ich nicht? Habe ich mich gut vorbereitet oder habe ich mich nicht gut vorbereitet? Und Ellen White sagt, viele von uns werden in der Endzeit sagen, habe ich mich irgendwie vom Sünde komplett getrennt oder gibt es irgendwas noch? Ich neige zu glauben, dass Jesus auch von ähnlichen Gefühlen dann begleitet war, in der Wüste. Aber wir haben ein sehr wichtiges Versprechen. Und da steht in 1. Korinther 10, Vers 12. Das ist ein Riesenversprechen, was uns sehr gut tut. 1. Korinther 10, Abvers 12. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Wir glauben an Gottes Wort und wir glauben, dass was hier steht, die Wahrheit ist. Ja? Und wenn die Versuchung kommt und wir wundern uns, ja, wieso gibt mir Gott diese Versuchung jetzt, was habe ich getan? Dann sollte man sich freuen. Gott hat über mich eine gute Meinung. Er glaubt, ich schaffe das. Und dieses Versprechen bewahrt mich einfach vom Fallen. Ich kann nicht sagen, Gott, ich kann nicht mehr, ich gebe auf, weil dieses Versprechen gilt. Und deshalb sollen wir einfach mit uns immer das im Herzen haben, wir werden nie über unser Vermögen versucht. Jetzt 40 Tage Fasten. Viele von uns oder einige von uns zumindest das Fasten. Und was ist das Ziel des Fastens? Dass man abnimmt, oder? Manche tun das deswegen. Aber das Ziel ist einfach das geistliche Wachstum. Man hat bessere Voraussetzungen, einfach klar zu denken und auch den Geist Gottes besser zu empfangen, wenn man fastet. Deshalb sagt Gott, als er mit den Jüngern spricht und da gab es eine Kollision mit ein paar bösen Geister, da sagt er, dieses Problem könnt ihr lösen, nur indem ihr betet und fastet, weil dann die geistliche Vorbereitung deutlich, deutlich besser ist. Und Jesus bereitet sich 40 Tage und fastet in dieser Zeit für die Versuchungen, die auf ihn kommen sollen. Wer fastet, der weiß schon, am ersten Tag geht noch relativ gut. Und wer länger, 2-3 Tage, eine Woche fasten möchte, dann ist schon schwierig. Hat jemand schon die Erfahrung gemacht? Ja, also das sind sehr interessante Erfahrungen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der Fastenmeister. Ich mache so 1,5 Tage oder so und dann denke ich, okay, gut, hat gut getan, fühle ich mich so geladen geistlich, aber dann, es reicht. Ja? Ich habe aber vollen Respekt für diejenigen, die mehr fasten können und wollen. Das bringt einfach einen Segen und das kann man einfach nur erfahren, indem man es tut. Viele sagen, ich kann nicht fasten, ich verhungere, tut den Kopf weh und dann falle ich um. Stimmt nicht. Am Anfang ist ein bisschen unangenehm, man muss dazu sagen. Aber es gibt einen gewissen Punkt, wenn man drüber ist, dann wird man einfach sich deutlich besser fühlen und kann einfach diese Zeit vertragen und auch mit Freude sogar. Er war hungrig und wahrscheinlich auch erschöpft von Kräften. Und passiert euch irgendwann mal, dass nachdem man gefastet hat, wenn man so Fastenschluss mit einem Gebet, dann tendiert man unheimlich viel zu essen. Ja, ist nicht gut, aber man neigt sich, okay, jetzt habe ich einen Riesenhunger und jetzt haue ich voll rein. Ja. Und genau in diesem Augenblick könnt ihr euch vorstellen, dass jemand einfach so das Geruch von einem frisch gebackenen Brot spürt. Ja, wenn man einfach bei der Bäckerei vorbeiläuft und dann gibt es in der Früh so das Geruch eines frisches Brotes, eines frischen Brotes, ja? Und man hat seit 40 Tagen nichts gegessen. Ja, wie sollte man sich gefühlt haben? Und dann kommt der Satan und sagt, Vers 3, steht aber nicht Satan, ich muss korrigieren. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Nach dieser 40 Tage, die wir auch woanders treffen, 40 Tage war der Mose auf dem Berg, bevor er das Gesetz empfangen hat. Und diese Vorbereitungszeit, also Zeit für innere Vorbereitung und Umkehr, hat ihn befähigt, das Gesetz zu empfangen und einfach Gott, ja, oder einen Schatten von Gott zu sehen, ohne dass er vernichtet wurde. Elia hat auch 40 Tage gefastet auf dem Weg zum Berg Horeb. Diese Vorbereitungszeit, das ist eine sehr wichtige Zeit. Und nach dieser Zeit kommt der Versucher, noch nicht als Satan enttarnt, und sagt, du hast alle Kraft des Universums und du hungerst. Er wollte einfach sagen, wenn du Gottes Sohn bist, das passt irgendwie nicht im Bilde. Gottes Sohn ist etwas Gewaltiges, ist der König des Universums. Es ist nicht so wie du, einfach in dieser Wüste, einer, der verhungert. Mach einfach was für dich. Tu mir einfach diese Steine, dass die Brot werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Versucher als ein Engel des Lichtes erschienen ist am Anfang. Was war die Intention des Versuchers? Jesus hat sowieso viele Wunder getan in seinem irdischen Leben. Ja, warum war so dieser Wunder dann ganz so schlecht? Kann jemand sagen? Er hat schon aus 5000 ernährt. Warum war es so schlimm, wenn einfach 2 Brote in 2 Steine in Brot umgewandelt worden wären? Richtig, er wollte seine göttliche Kraft für die anderen einsetzen und nicht für sich selbst. Und da wollte Satan ihn bringen, dass er das tut. Die Bibel sagt, dass die erste Versuchung, die auf dieser Erde geschah, mit Adam und Eva, war auch im Bereich des Essens, dass dieser Frucht aus dem Baum irgendwie so eine Anziehkraft hatte. Man hat einfach es gesehen und hat gesagt, oh, ich würde mal gerne sowas essen. Ja, es war aber, Gott hat gesagt, das dürft ihr nicht. Und genau da ist der Anfang des Fallens im Prinzip. Wer sich nicht beherrschen kann bezüglich des Essens, da hat auch keine guten Voraussetzungen, dass ihr einfach auch in dem geistlichen Leben gut abschneidet. Und das ist ein sehr wichtiges Signal, was uns die Schrift gibt. Wer sich bezüglich des Essens beherrschen kann, dann kann auch, ist ein guter Anfang für sein geistliches Leben. Es gibt heutzutage so eine sogenannte Abnehmindustrie. Also wenn jemand so eine E-Mail-Adresse hat auf Yahoo oder auf web.de, GMX, dann kommen immer so rechts und links Werbungen, abnehmen 15 Kilo in 4 Wochen. Ja? Das kommt immer wieder und die sagen, neue Pillen, kannst essen, normal wie du bis jetzt gegessen hast, aber wenn du diese Pillen nimmst, die sind ein bisschen teuer, dann hast du in vier Wochen bist du 15 Kilo leichter. Ja? Und die Menschen versuchen das, ja, zahlen viel Geld, passiert nichts und 3 Monate später kommt noch ein Rezept. Die Ärzte sind geschockt, steht da. Die Ärzte sind geschockt. Ja? Und dann ist die Frage, was ist dann besser, sich mit den eigenen Kräften zu bemühen, sag mal so, sich zu beherrschen bezüglich des Essens? Oder durch irgendwelche so ja, künstliche Mittel, die eigentlich nicht funktionieren, muss man ganz ehrlich sagen, zu versuchen. Ich habe überlegt, als die Jünger gewollt haben, dass ihren Glauben gestärkt wird. Das hat Jesus gesagt, das ist was ganz Schweres, was ihr wollt. Das ist etwas Schweres. Ihr müsst selber beitragen, ihr müsst selber euch bemühen. Nur ein letztes Wort bezüglich des Essens und Lust des Essens. Wir müssen einfach daran denken, dass der römische Reich, also der Anfang der Dekadenz, einfach beim Essen angefangen haben. Die Römer, also es klingt nicht gut, die Römer haben einfach so sich voll gegessen. Dann gab es so einen Platz, der hieß Vomitorium. Ihr könnt euch vorstellen, was das ist. Die haben einfach den Magen geleert und dann nochmal voll gegessen, einfach nur aus Essenslust. Und ja, was mit dem römischen Reich war, wissen wir alle. Er aber sprach und antwortete, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch teilweise selber gemacht habe. Wenn man nicht fastet, aber nicht mehr dazu kommt zu essen, irgendwie so eine Bedienung, man fliegt irgendwo, der Flug wird verpasst und irgendwie gibt es keine Möglichkeit zu essen, dann tatsächlich fängt man einfach so den Kopf zu wehen und fühlt sich mal geschwächt und nicht gut. Aber wenn man sich vornimmt zu fasten und betet Gott, dass er einfach ihnen Kraft gibt, dann hat man nichts von diesen Nachteilen. Das habe ich selber erfahren. Es ist unglaublich. Das kann ich euch nur empfehlen zu erfahren. Mit jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und Gott gibt Kraft, dass in dieser Zeit, Vorbereitungszeit, nichts Schlimmes passiert. Wie zum Beispiel Zusammenbruch oder was auch immer, was es passieren könnte. Was wir unbedingt wissen müssen, der Jesus zitiert hier aus 5. Mose 8, Vers 3. Und er hat ihm, dem Satan nicht nur gezeigt, dass er kein Wunder für sich selbst, nur für sich machen möchte, sondern dass er auch die Schrift kennt. Da steht weiter, in Vers 3, Entschuldigung, ich möchte aus der Jesaja 33, Vers 16 lesen, da steht, wer in Gerechtigkeit wandelt und aufrichtig redet, wer es verschmäht, ich mache eine kurze Pause, Vers 16, der wird auf Höhen wohnen, felsenfest in seiner Burg, sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser versiegt nie. Und Gott sagt, gibt uns auch ein Versprechen bezüglich des Essens, Psalm 37, Vers 19, da steht, sie sollen nicht zu Schanden werden, zu bösen Zeit, sondern genug haben, auch in den Tagen der Hungersnot. Und Satan sieht, okay, Jesus bleibt noch stark, er zitiert aus der Bibel, hat gut geschafft, überlegt sich einfach einen Plan, wie kann er ihn besiegen, dass er ihn dazu bringt, dass er ein Wunder für sich tut. Und hat gesagt, okay, gut, Jesus kennt ganz gut die Bibel, dann muss ich einfach auch mit dieser Waffe ihm einfach besiegen. Und da steht im die Verse 5 und 6 aus Matthäus 4, darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt. Ja? Und wir wissen schon, das ist etwas Übernatürliches an der Stelle. Ja? Die sind nicht nochmal zu Fuß gegangen, von der Wüste zurück in Jerusalem und dann irgendwie so geklettert, sondern das ist durch Übernatürliches passiert. In die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einem Stein stößt. Und denkt der Versucher, na Satan, was sagst du dazu? Du kennst dich ganz gut mit der Schrift, ich kenne mich auch gut aus. Wir müssen nicht vergessen, der Satan, der kennt sich sehr gut mit der Schrift. Und zitiert und sagt, na, was sagst du dazu? Mach genau, was hier steht. Das sagt die Schrift, oder? Ist jemand von euch, der so Höhenangst hat? Vielleicht auch nicht. Aber wir müssen uns vorstellen, also die Zinne des Tempels, da steht, einer Schätzung nach, war die Zinne des Tempels ungefähr 60 Meter hoch. Ja, 60 Meter ist ungefähr so Stockwerk 20 oder knapp 20er Stockwerk. Ja? Also ein 10-stöckiger Wohngebäude hat ungefähr 30 Meter. Also Etage 20. Und er schaut nach unten und ist der Satan neben ihm und sagt, ja, gut, wir spielen mit der Bibel hier auf dem Tisch. Gab keinen Tisch, aber immerhin. Dann mach das bitte. War jemand in dieser Situation, dass er einfach von dem Rand eines Gebäudes nach unten geschaut hat? Nee? Ist jemand Bungee-Jumping gesprungen? Ja? Ist jemand? Ich schon. Ja, also man steht einfach am Rande, ist man schon festgebunden und man soll einfach sich nach unten lassen und ich kenne noch jemanden in dem Saal, der auch so die Erfahrung gemacht hat. Man weiß, okay, dieser elastische Seil ist nach den höchsten Vorschriften des deutschen TÜVs geprüft. Also die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, ist relativ gering. Ja, also als Deutsche denkt man so, ja, wenn der TÜV-Siegel draufsteht, ja, dann ist alles sicher, dann kann ich schon springen. Aber Jesus, der hatte gar kein Seil. Und er musste nur daran denken, okay, gut, da steht in der Schrift, dass die Engel ihn fangen werden. Die werden nicht gestatten, dass er einfach sich verletzt. Und warum hat nicht funktioniert mit diesem Zitat? Oder bevor die Antwort kommt, frage ich euch, hätte Satan ihn einfach wieder schubsen können nach unten? Hätten die Engel ihn dann gefangen? Ich glaube schon, weil er nicht selbst entschieden hat, runterzuspringen. Aber der Satan wusste, wenn er ihn einfach runterschubst, dann hat er wieder verloren. Weil Jesus wird gerettet, ja. Es gibt Situationen, wo einfach die Menge ihn töten wollte und hat sich einfach unsichtbar gemacht. Steht in der Schrift und ist einfach entkommen, weil die Zeit noch nicht reif war. Und Satan möchte ihn überreden, selber zu entscheiden, runterzuspringen. Und das ist für uns ein sehr wichtiges Signal. Satan zwingt uns nie zu einer Sünde. Die Entscheidung, er kommt nur mit den Versuchungen und verführt uns, aber die Entscheidung liegt immer bei uns. Kann keiner sagen, also ich habe einfach Berichte gehört von Kriminellen, da gab es in Rumänien ein paar Fälle, die wurden in den Fernseher gezeigt. Und wisst ihr, was der Mensch gesagt hat? Satan hat mir gesagt, das zu tun. Einfach so. Ja? Der hat mir gesagt, ich habe nur getan. Das gibt's aber nicht. Die Entscheidung gehört einfach jedem selbst. Und Jesus sagt, steht so in der Bibel tatsächlich, aber nicht, wenn ich auf meine eigene Faust entscheide, Gott zu versuchen. Vers 7, da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Gott rettet uns immer in Bedrängnis und in Versuchungen, aber in den Versuchungen, wo wir bewusst selber durch die eigene Entscheidung reingehen, da ist noch die Grauzone. Ich sage nicht, dass Gott da uns nicht rettet, aber da sind wir selber schuld. Daniels Freunde im Feuerofen, die haben nicht gesagt, König, pass auf, wir zeigen dir, dass unser Gott stärker ist. Wirf uns bitte oder gestatte uns, dass wir mal im Feueropfer gehen und wir zeigen dir, unser Gott wird uns retten. Das passiert nicht. Die haben nicht gesagt, wir möchten rein. Die wurden gezwungen reinzugehen. Und dann hat Gott eingegriffen. Das Spielen mit der Macht Gottes. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall vermeiden müssen. Wenn Gott uns irgendwo schickt und wir wissen, okay, da müssen wir hin, dann ist eine andere Sache, als wir auf eigener Faust entscheiden, etwas uns vorzunehmen, die uns einfach körperlich oder geistlich in Gefahr bringt. Die dritte Versuchung, Verse 8 und 9, da steht, Vers 8, wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einem sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm. Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und die Schrift in Matthäus schreibt hier der Teufel. Steht nicht mehr der Versucher, steht einfach der Teufel. Der hat gesagt, oder vielleicht gedacht, okay, wir haben genug gespielt, wir spielen einfach mit den Karten auf dem Tisch. Ich bin der König dieser Welt, kann er ihm gesucht haben, und mir gehört all das, was du siehst, alle Königsreiche, alle Regierungen, alle Reiche. Ich gebe dir alles, wenn du mich anbetest. Das dauert nur 2-3 Sekunden. Fällst nieder auf deine Knie und betest mich an. Kommt oft vor, wenn jemandem gesagt wird, ja, dein Glauben, das ist so ein bisschen altmodisch. Du musst nur diese Kleinigkeit erledigen und wird alles gut sein. Dann wirst du belohnt. Ja, dann wirst du Reichtum haben und alles Mögliche. Das dauert nur 2-3 Sekunden oder du musst das machen, irgendwie, ja, etwas, was eigentlich nicht passt geistlich. Sieht keiner. Jesus hätte auch keiner gesehen in der Wüste, in diesem Augenblick. Da war nur der Satan und Jesus. Außer wen? Das ganze Universum. Hätte kein Mensch gesehen, aber das ganze Universum hätte gesehen, dass der Schöpfer dieser Welt vor einer Geschöpf da niedergefallen oder anbetet. Und Jesus wusste, dass diese Versuchung kommen wird und hat sich dementsprechend vorbereitet. Da spricht Jesus zu ihm, in Vers 10, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herr, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und wieder bei dieser Antwort zitiert Jesus aus 5. Mose 6, Vers 13. Warum ist die Anbetung so wichtig? Wer jemand zum Beispiel Yoga macht, und sagt, ja, das ist nicht so schlimm. Ich habe keinen getötet, ich klaue nicht, ist alles gut. Warum ist diese Anbetung falsch? Warum möchte Gott, dass er alleine als Gott angebetet wird? Und wir sind Siebentags Adventisten, wir beten nur Gott an. Ist tatsächlich so? In allen Sinnen? Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Nachdem Satan besiegt wurde im Geistlichen, steht in der Schrift etwas ganz Interessantes. Da verließ ihn der Teufel, Vers 11, und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Aus diesem Text stellen wir fest, dass die Engel ihm während dieser ganzen Versuchung ihn nicht gedient haben oder nicht direkt. Warum war das so? Warum war es so gewesen, dass jeder und Jesus auch durch die eigene Kraft den Bösen besiegt? Das ist für uns ein Signal, keiner wird den Bösen besiegen mit Unterstützung von den anderen. Natürlich im Gebet, also wenn jemand, also das Fürgebet, das ist sehr wichtig. Aber wenn die Versuchung kommt, ist jeder nur für sich allein und er muss durch die eigene Entscheidung das Gute wählen. Und da steht in der Schrift, die Engel haben ihm Nahrung und Verstärkung, Nahrung gebracht und haben ihn verstärkt. War ein Jubel im Universum, als Jesus das gesagt hat, seine letzte Reaktion? Das war die erste Prüfung, Aufnahmeprüfung von Jesus auf dieser Erde. Und jeder im Universum hat sich gefreut. Was sind die Versuchungen, die auf die Menschen kommen werden? Es war ein Film gemacht worden über die Versuchung Jesu. Ist nun Fantasie, also ist nichts, steht darüber nichts in der Bibel. Und mich hat einfach beeindruckt ein Aspekt. Da steht in dem Film, dass Satan, als er mit dem Jesu über die Anbetung, also nach seiner Ablehnung, nach Jesu Ablehnen, sagt er, schau mal, für welche Menschen du auf dieser Erde sterben möchtest. Und hat gezeigt, dass ihr verraten und verlassen und verspöttet werden und all diese Menschen, die 2000 Jahre nach seinem Kommen auf dieser Erde leben werden, ihm auch ablehnen werden, die meisten. Und hat ihn gefragt, für diese möchtest du sterben? Und was Jesus geantwortet hat, wissen wir alle. Wann war Jesus wieder versucht? Und ein sehr wichtiger Punkt, wo Jesus auch selber gedacht hat, er schafft es nicht. Vielleicht ist uns nicht ganz bewusst geworden. Aber da kommt ein Augenblick, wo Jesus auch gesagt hat, ich glaube, ich schaffe es nicht. Und das ist in Matthäus 26, ab Vers 36. Und da steht, es geht um das Geschehnis im Gethsemane. Vers 36. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich und er fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Warum denn? Jesus hatte in seinem Leben nie eine Sünde gehabt und auch nicht das Gefühl gespürt, was passiert, wenn man ja, als sündiger Mensch lebt oder wenn etwas, eine Sünde jemanden die Seele betrübt. Ich habe eine Erfahrung, die mich nicht unbedingt ehrt, aber ich habe sehr vieles gelernt daraus. Und zwar, ich war noch als Student und wir haben festgestellt, also die Zeit bis zur Prüfung reicht einfach nicht mehr, um alles zu lernen. Und dann trafen wir uns mit ein paar Kollegen zusammen und wir haben gesagt, okay, pass auf, jeder lernt ein Teil, also wir waren zu viert oder so, jeder lernt ein Teil und in der Prüfung, schauen wir, ich war noch nicht getauft, ja so. Und jeder lernt einen Teil und wir schauen, welche Aufgabe jeder bekommt und dann tauschen wir einfach die Blätter und jeder schreibt von dem anderen ab. Und ich hatte einen Teil, was die Kollegin von mir hatte und umgekehrt. Und jeder hat einfach seinen Teil richtig gelernt und gut geschrieben. Dann haben wir die Blätter getauscht und angefangen irgendwie so dann abzuschreiben. Die Zeit war ganz okay, alles schien perfekt zu sein. Haben wir sogar gedacht, es hat gut geklappt. Und dann kommt der Assistent von dem Universitätslehrer und irgendwie sah er so, dass auf einer von meinen Blättern eine andere Schriftart war. Und das fiel ihm einfach so ein bisschen komisch vor. Und hat gesagt, darf ich schauen? Und hat geschaut, ja, wem gehört dieser Blatt? Und alle Unterlagen wurden eingesammelt, natürlich durchgefallen, die Prüfung, und das war nicht alles. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Also ich habe gedacht, ja, obwohl man muss sagen, es gibt andere, die deutlich größere Sünden haben, aber ich konnte mich ganz, also nicht frei fühlen. Jemand, etwas hat mich ganz, ganz stark gedrückt, und mir ist das erste Mal im Leben passiert, wo ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Ja, und das Ganze wurde repariert erst, ja, 4 oder 5 Monate später, als ich die Prüfung neu geschrieben habe. Dann habe ich alles gelernt und dann habe ich bestanden. Und ich überlege, wenn Jesus alleine dieses Gefühl verstärkt um 1 Milliarde Mal, ja, sagen wir so, als jemand, der Druck der Sünde nie im Leben gespürt hat und plötzlich dieser, wie soll ich sagen, die Betrübung aller Menschen, die ihn empfangen haben, auf sich plötzlich in einem Augenblick dann bekommt, da passt mir das, oder scheint mir, dass diese Beschreibung vielleicht nicht so ganz schwerwiegend ist. Da steht aber, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Also ich fühle, dass ich nicht mehr atmen kann von diesem Druck. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorbei. Ja, wir müssen, also Jesus ist unser Erlöser, aber er hatte auch in seinem Leben Augenblicke, wo er gedacht hat, ich glaube, ich schaff's nicht. Ja, sowas habe ich nie gespürt, das ist einfach zu viel. So gehe dieser Kelch an mir vorbei. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist die Bedienung. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafen und spricht zu Petrus: Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und wer denkt, das war einfach, dass es einfach nur einmalig war, dass mit der Bitte Jesus an den Vater, dass er das nicht auf sich nimmt, dann kann ich ihn enttäuschen, das kommt ein zweites Mal. Vers 42, wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kommt und findet sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Wieder mit dem Kelch. Und Gott hat gesagt, ja, das ist der Höhepunkt der Versuchung, aber das muss geschehen. Sonst ist diese Menschheit komplett verloren. Und Jesus wusste das. Aber dieser Druck der Sünde war ihm einfach unerträglich. Diese Worte hat man immer wieder gesprochen, aber ich nutze sie wieder, wenn wir denken, wie viel Trübsal und Betrübung dieser Sünde, dem Jesus verursacht hat, dann sollen wir einfach zweimal überlegen, wenn wir Entscheidungen treffen. Und Jesus wusste jederzeit, dass er in jedem Augenblick aufsteigen konnte oder aufsteigen hätte können in diesem Augenblick, sagt er dem Apostel: Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Es ist nicht so, dass ich einfach irgendwie so gezwungen bin, das zu machen. Ich kann jederzeit aussteigen. Es gibt bei den Kampfjet-Piloten im Flugzeug, also wenn irgendwas schief läuft und das Flugzeug brennt, gibt es so eine Taste, da steht auf Englisch Eject, also auswerfen, ja, und er drückt und wird einfach nach oben katapultiert. Das Flugzeug stürzt, aber er wird gerettet. Jesus hätte in jeder Zeit sein ganzes Leben auf dieser Erde diese Taste drücken können, nein, im übertragenen Sinne. Hat es aber unseretwillen nicht getan. Jesu Versuchungen sind auch meine Versuchungen. Und wir wissen schon, in allen Lebensbereichen werden Versuchungen kommen, wo wir die Entscheidungen treffen müssen. Und wir haben das Versprechen bekommen, dass die Versuchungen nie zu groß sein werden, nie größer, als wir das schaffen können. Und wir wissen, wie Jesus immer geschafft hat, mit Gottes Wort und mit einem guten Verständnis vom Gottes Wort. Weil sonst kann auch die Bibel dann umdrehen und er kann somit seine Absichten, seine Ziele dann erfüllen. Möge Gott uns führen bei diesen Entscheidungen. Und wir wissen, vielleicht viele von uns haben schon die Versuchungen in dem Leben gehabt und mit Gottes Willen gut überstanden. Oder vielleicht viele von uns kommen noch die Versuchungen. Möge Gott uns helfen, dass wir siegreich sein werden. Amen.